rede zu unseren Herzen. Gib durch dein Wort Offenbarung über dich und deine Person, Herr. Wir wollen lernen, eins mit dir zu sein, in deinem Reich zu leben und sogar mit dir zu herrschen, Herr, im Leben. Ja, dafür geben wir dir die Versammlung und salbe alles sprechen, damit du heute Abend zu der Gemeinde reden kannst. Amen. Ja, wir haben schon einiges gehört in dieser Zeit jetzt von der Herrschaft des Herrn, von seiner wunderbaren Stellung, die er eingenommen hat, hoch über jeder Macht, jede Gewalt, alles, was es gibt, er ist darüber. Und ich hoffe, dass wir in diesen Tagen nicht nur darüber reden, sondern dass wir es sehen. So wie der Engel dem Johannes gesagt hat, siehe, wir müssen was sehen. Ja, es beeindruckt mich immer neu, wenn man sich bewusst macht, auch jetzt, wo wir hier versammelt sind, wo ist der Herr? Er ist in jedem von uns, er ist mitten unter uns, aber er ist auch auf diesem Thron, in dieser Position, wie ihn Johannes gesehen hat, in dieser Stellung ist er. Und das ist er jetzt und das ist er in jeder Situation in unserem Leben. Ja, oft, wenn irgendwie die Dinge ganz anders kommen, als wir sie erwarten, dann verlieren wir dafür den Blick. Dann kommt auch mal ein Weinen auf, weil es sieht irgendwie so hoffnungslos aus. Und dann muss der Herr uns irgendwie helfen und wir müssen lernen, unseren Blick zu wenden und ihn zu sehen. Weil er hat die Stellung nicht verlassen. Und in dieser Stellung ist er auch bei uns alle Tage. Hat er das nicht verheißen? Ich lese es noch vor. Am Ende in Matthäus 28 sagt er, ja, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Matthäus 28, 18. Und dann in Vers 20 sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Er will, dass wir uns bewusst sind, welche Autorität er hat. Und dass wir in den Situationen nicht verzweifeln, sondern wirklich auch fest sind in der Hoffnung. Ja, wir haben das gelesen, auf ihn werden die Nationen hoffen. Es muss für uns ein Zeugnis sein, dass wir in dieser Hoffnung bleiben und stehen, egal was passiert. Ja. Und das ist in kleinen und großen Dingen. Auch heute Morgen ging es mir so, ja, nach dem Aufstehen, als meine Tochter kam, habe ich gemerkt, oh, sie ist irgendwie nicht ganz fit, ihre Stimme ist erkältet, hustet. Dann habe ich gemerkt, wir wollten eigentlich in die Präsenzversammlung gehen in Aalen. Irgendwie, das wird so nicht funktionieren. Müssen zu Hause bleiben. Erstmal ein enttäuschender Moment, aber es war gut, dann einfach den Blick zu wenden. Trotzdem, der Herr ist auf dem Thron. Das ist so gesund. Das ist eine beständige Übung in unserem Leben. Amen. Ja, und wenn wir ihn sehen, ist es auch heute mein Anliegen, auch zu sehen, wie herrscht der Herr? Wie ist seine Regierung? Auch in unserem Leben, in den praktischen Dingen, das Wesen seiner Herrschaft zu erkennen. Denn seine Herrschaft ist anders als die Herrschaft dieser Welt. Ja, ich glaube, manchmal sogar habe ich schon gehört, wie Geschwister ein bisschen ein Problem damit haben, mit diesem Herrschen und auch wir sollen herrschen. Und warum ist es für uns manchmal gar nicht so positiv? Weil wir sehen halt täglich, wie geherrscht wird. Wir sehen, wie in der Welt geherrscht wird. Und das ist nicht unbedingt das, was wir wollen. Und das ist auch nicht der Ausdruck, wie Gott herrschen möchte. Und deshalb ist es gut, nicht nur über Herrschaft zu sprechen, ja, der Herr regiert und wir werden mit ihm regieren, sondern dass wir wirklich auch sehr bewusst sind, wie er regiert, wie seine Herrschaft ist. Sie ist einfach nicht von dieser Welt, nicht nach dem Wesen dieser Welt. Und ja, in dem Punkt ist mir vor allem eines sehr wichtig geworden, dass, und dazu möchte ich die Stelle lesen aus Hebräer Kapitel 7. Da wird er als dieser wahre Melchisedek gezeigt im Hebräerbrief. Und Melchisedek, dieses Wort übersetzt heißt König der Gerechtigkeit. Und er ist der König von Salem und das heißt König des Friedens. Ja, und das sind zwei ganz wichtige Eigenschaften und Charaktere seiner Herrschaft. Er ist der König der Gerechtigkeit und auch der König des Friedens. Und diese beiden Dinge gehen zusammen. Denn ohne Gerechtigkeit gibt es auch keinen Frieden. Das ist auch, was man in der Welt sehen kann. Und ja, so sollen wir ihn wirklich kennen. Auch im Hebräerbrief am Anfang schon, die Verse in Kapitel 1, Vers 8 und 9, sprechen von ihm. Ich lese ihn mal vor. Von dem Sohn aber, dein Thron, o Gott, besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Geradheit ist deines Reiches Zepter. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit dem Öl der Freude weit über deine Gefährten. Seine Herrschaft ist immer verbunden mit Gerechtigkeit. Und ja, auch die Stelle in der Gliederung finden wir sie in 2. Petrus 3, Vers 13. Wird von dem neuen Himmel und der neuen Erde gesprochen, in der er herrscht. Und wie heißt es, was regiert dort? Im neuen dort wohnt Gerechtigkeit. Es ist seine Natur und sie kommt einfach zum Ausdruck. Sein Reich ist voller Gerechtigkeit. Und das ist etwas, ja, vielleicht noch ein Punkt auch, mir ist aufgefallen, auch für uns, um bereit zu sein in Offenbarung 19, wo die Braut sich bereitet. Sie soll ja zu diesem Bräutigam, König Bräutigam auch passen. Sie muss ihm ja entsprechen. Und von ihr heißt es in Vers 8, ja, es wurde ihr gegeben, sich mit feiner Leinwand zu kleiden, hell und rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also nicht nur er ist ein König der Gerechtigkeit. Auch seine Braut, die sich bereitet, soll diesen Ausdruck der Gerechtigkeit haben. Ja, der Herr sucht eine Braut, die auch so einen Wandel hat, ein Gewand. An ihr sieht man auch seine Gerechtigkeit in den Taten, ja, die gerechten Taten der Heiligen. Und deshalb möchte ich für diesen Punkt wirklich auch ein bisschen Zeit nehmen, denn auch hier müssen wir erkennen, welche Gerechtigkeit ist das. Ja. Ich denke auch in der Welt, die Menschen, ja, sie sprechen viel von Gerechtigkeit. Sie fordern Gerechtigkeit. Man möchte auch Gerechtigkeit haben. Aber die ganze Welt ist so viel mit Selbstgerechtigkeit. Und jeder hat so seinen eigenen Maßstab von Gerechtigkeit. Ich stelle das sogar in meiner eigenen Familie fest, ja. Wenn wir etwas entscheiden, die Eltern, dann die Kinder oft, wenn es ihnen nicht passt, sagen, das ist ungerecht. Ihr Maßstab von Gerechtigkeit ist ein anderer als unserer. Und so ist es, ja. Vieles wird, was der eine als gerecht empfindet, empfindet der andere wieder als ungerecht. Und so richtig klar sind wir oft nicht, was ist denn gerecht und was ist Gerechtigkeit. Und unser Gott hat auch einen ganz anderen Maßstab als von Gerechtigkeit als wir. Von seiner Gerechtigkeit, da, damit tun wir Menschen uns auch schwer. Die ist uns sogar irgendwo fremd. Und hier muss ich sagen, beeindruckt mich immer dieser Abschnitt in Matthäus 5. Der ganze Abschnitt hier von Vers 20 bis Vers 48 redet von der Gerechtigkeit seines Reiches. Der Herr erklärt dort, was seine Gerechtigkeit bedeutet. Und in Vers 20 beginnt er und sagt, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übertrifft, werdet ihr gewiss nicht in das Reich der Himmel kommen. Ja, die Schriftgelehrten und Pharisäer waren Menschen, die sehr darauf aus waren, alles nach dem Gesetz zu tun und damit gerecht zu sein. Sie wollten gerecht sein. Es war ihr Ziel. Ja, wenn wir es jetzt mal rein menschlich sehen, waren sie darin wirklich meisterlich und haben sich sehr angestrengt. Und auch Paulus spricht von seiner Zeit als Pharisäer. Er war im Gesetz, also seine Gerechtigkeit war nach dem Gesetz ohne Tadel. Er hatte eine Gerechtigkeit. Aber der Herr sagt, wenn unsere Gerechtigkeit diese vielleicht sogar edelste menschliche Gerechtigkeit nicht übertrifft, dann ist es nicht tauglich für sein Reich. Ja, das heißt, egal wie sehr wir uns in unserer eigenen Gerechtigkeit trainieren und engagieren und versuchen, alles gerecht zu machen, wir werden nicht an seinem Reich teilhaben können. Weil sein Reich hat ein anderes Wesen von Gerechtigkeit. Der gefallene Mensch kann dieses Niveau der Gerechtigkeit nie erreichen. Egal wie sehr wir uns darin bemühen. Und das muss man wirklich erkennen. Und wenn der Herr dann weiter von seiner Gerechtigkeit spricht, also ich muss sagen, wenn ich das lese, dann erkenne ich, wie ich einen Punkt nach dem anderen durchfalle. Dieser Maßstab ist etwas, was ich einfach sagen muss, das kann ich nicht erfüllen. Aber ich sehe auch, diesen Maßstab hat der Herr erfüllt. Er hat ihn erfüllt. Und sogar wenn er endet ja damit in Vers 48, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wer hebt da noch die Hand und sagt, das schaffe ich? Wer hebt hier die Hand? Vollkommen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ein Maßstab. Darunter will er gar nicht. Schaffst du das? Probierst du es mal? Nein. Wir müssen es auch nicht probieren. Das ist die gute Nachricht. Aber wir müssen lernen, sie anzuziehen. Ja? Wir haben gerade vor diesen Vers gehabt von dieser Braut mit dem Gewand. Die Formulierung ist interessant. Es wurde ihr gegeben, sich mit dieser feinen Leinwand zu kleiden. Diese gerechten Taten haben die Heiligen nicht selber geschafft, sondern sie wurde ihnen gegeben. Wir können diese Gerechtigkeit anziehen. Wir können Christus anziehen als unsere Gerechtigkeit. Und das müssen wir wirklich lernen. Das ist sogar eine ganz entscheidende Einübung für das Reich. Diese Übung brauchen wir jeden Tag. Und das müssen wir wirklich entdecken, wie wir diese Gerechtigkeit gewinnen. Vielleicht dazu noch eine Stelle aus Philipper 3. Erstmal eben Vers 6 haben wir schon angesprochen. Da heißt es, nach dem Eifer war er ein Verfolger der Gemeinde und nach der Gerechtigkeit im Gesetz ohne Tadel gewesen. Ja, vielleicht möchte ich dazu noch kurz sagen, das ist auch, mich hat es immer gewundert, diese zwei Dinge. Das eine klingt ja recht positiv, nach der Gerechtigkeit im Gesetz ohne Tadel gewesen. Und im gleichen Atemzug sagt er, er war ein Verfolger der Gemeinde. Und mir ist aufgefallen, diese beiden Dinge gehen oft zusammen. In meiner eigenen Gerechtigkeit werde ich schnell zu einem Verfolger der Gemeinde. Weil wenn ich meinen Maßstab so hoch setze und an die Geschwister ansetze, werde ich sehr schnell viele Glieder der Gemeinde verurteilen und werde sie nicht annehmen können. Werde sie kritisieren, weil sie meinem Maßstab der Gerechtigkeit nicht genügen. Und ich werde sogar Gegnerschaft aufbauen. Die eigene Gerechtigkeit ist gar nicht so neutral oder ja, auch nicht schlecht. Sie ist ein riesiges Problem für den Aufbau der Gemeinde. Sehr oft hindert die eigene Gerechtigkeit, dass ich mit Geschwistern aufgebaut werden kann, die eben meinen Maßstab nicht erfüllen. Und da ist der Herr anders. Der Herr kann jedem begegnen, auch wenn er weit unter seinem Maßstab ist. Er kann sich unter ihn noch erniedrigen und diesem die Füße waschen, diesem dienen und aufhelfen. Das ist sein Wesen. Ja, und das ist unsere Gerechtigkeit nicht. Die wäscht lieber den Kopf als die Füße. Ja. Sag lieber mal, so musst du eigentlich sein. Kann dir alles erklären. Oh Herr, aber seine Gerechtigkeit demütigt sich und wäscht die Füße. Herr Jesus. Und deshalb sagt auch Paulus hier, und das, was mir Gewinn war, seine Gerechtigkeit war ihm Gewinn, das war ihm wertvoll, was er erreicht hat. Das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Er hat es nicht für nicht so gut, für Verlust, für Minus. Das schadet, er hat erkannt, das, was ich selber mache und nicht aus Christus, das schadet dem Werk des Herrn. Und er sagt, ja, ich achte auch alles für Verlust, wegen der überragenden Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um deswillen ich alle Dinge verloren habe und sie für Abfall achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben Christi. Die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens. Ja, und um ihn zu erkennen und so weiter. Ja. Das ist wirklich der Punkt, ja. Wenn wir Licht bekommen über unsere eigene Gerechtigkeit, dann werden wir sie für Verlust achten. Dann werden wir erkennen, oh oh, die macht wirklich Probleme. Und dann bekommen wir einen Wunsch, Herr, ich möchte vielmehr durch dich leben. Ich brauche deine Natur. Ich selber bin nicht aufbaufähig. Wenn ich an deinem Werk teilhaben will, ich brauche mehr von deiner Natur. Und der Aufbau der Gemeinde offenbart immer wieder unseren Mangel. Wenn ich mit Geschwistern nicht zusammengefügt werden kann und immer wieder in Streit gerate und immer wieder nur Probleme habe, dann muss ich wirklich auf die Knie gehen und sagen, Herr, gib mir mehr deine Gerechtigkeit. Ich brauche mehr von deinem Wesen. Ja, was mich aufbaufähig macht. Ja, und ich finde so wunderbar, diese Gerechtigkeit, wie gewinnen wir sie? Wo kommt sie her? Sie kommt aus Gott. Sie kommt einfach nicht von dir, sie kommt aus Gott. Und wie? Aufgrund des Glaubens. Wunderbar. Wie bekommst du diese Gerechtigkeit? Wie ziehst du es an? Was ist die Antwort? Kann es jemand von euch Jüngeren beantworten? Was musst du machen, dass du sie bekommst? Glauben. Glauben, Amen. So ist es, so einfach. Und manchmal doch nicht so einfach. Ja, es ist wirklich eine Übung unseres Glaubens. Das ist keine kleine Sache. Ich muss sagen, das ist ein Geheimnis. Und ich wünsche, dass ihr es auch alles schon früh lernt, dieses Geheimnis. Und das kann man nicht nur lernen, indem man es halt erklärt bekommt. Da muss man mit dem Herrn zusammenwirken. Es ist ein Glaube an ihn, an sein Leben, was er uns gegeben hat. Also dass sein Leben, das in dir ist, was dich frei gemacht hat von der Gesetz der Sünde und des Todes. An dieses Leben müssen wir glauben. Und wenn es mal ganz anders aussieht und wenn meine Gefühle was ganz anderes sagen, dann gilt es sagen, nein, Herr, ich glaube, dass mein altes Leben mit dir gestorben ist, gekreuzigt. Ich glaube es einfach, auch wenn ich es jetzt gerade nicht sehe, wenn ich es jetzt gerade nicht fühle. Da verleugne ich dieses Selbst und sage, nein, ich lebe nicht mein Selbst, ich lebe in Christus. Nimm es im Glauben. Und je einfacher, umso besser. Unkompliziert, wie die Kinder sagen, ich glaube es. Herr, ich glaube es. Du bist mein Leben, du bist meine Gerechtigkeit. Das will ich jetzt erfahren. Rechne mal damit. Ja, den Herrn können wir da fordern. Da kann man auch mit dem Herrn mal ringen und es auch herausfordern. Herr, ich möchte es erfahren. Gib mir mehr diese Erfahrung. Und ja, so können wir echte Erfahrung dieses Lebens in uns machen. Ich muss sagen, immer wenn ich das erlebt habe, wie dann plötzlich ohne mein Bemühen der Herr mein Herz wendet, der Herr ein anderes Wesen in mich einwirkt, da merke ich, dass das Leben des Herrn ist Wirklichkeit. Dieser Gekreuzigte, das Lamm, der Gekreuzigte, sein Werk ist Wirklichkeit in mir, in meinem Leben. Das ist wunderbar. Das gibt's sonst nicht in dieser Welt. Das hat mich so überzeugt, immer wieder zu sehen, das ist nicht bloße Theorie, über was wir hier reden. Von was Paulus redet, das ist nicht Theorie, das ist Wirklichkeit. Das kann ich erleben. Und das möchte ich noch mehr erleben. Paulus sagt, ich will ihn erkennen. Und in dem sagt er, hört auch gar nicht auf, wenn er das schon mal erfahren hat. Ja, dieses, nennt es, es Kennen sein von Tod und Auferstehung und diese Kraft. Und dann sagt er weiter in Vers 12, und nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage nach, damit ich ganz ergreife, wozu ich von Christus Jesus ganz ergriffen worden bin. Er sagt, und darin, ich vergesse auch immer wieder, was da hinten war, und wenn ich mal daneben war, er war auch mal daneben. Ich glaube, warum nicht glauben, dass er nie mal das Problem hatte, wie wir auch. Auch er musste sich weiter üben, aber er hat diesen guten Kampf gekämpft. Er hat den Schlüssel entdeckt, hat ihn angewandt und hat dann immer wieder auch als einfach das Alte gelassen und sich ausgestreckt, um Christus zu gewinnen. Mehr zu gewinnen. Und mit dieser Haltung haben wir wirklich einen, wie heißt es, der Petrus sagt es mal, wenn wir so uns ausrichten und Fleiß üben, wird uns reichlich im Überfluss der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn dargereicht. Dann werden wir nicht straucheln. Darin sollen wir wirklich fleißig sein. Amen. Ja, ich Das war mir ein Anliegen, auch ein bisschen zu zeigen, wie gewinnen wir diese Gerechtigkeit, damit wir da gleich auf die richtige Fährte kommen und nicht jetzt es meinen, ich muss es irgendwie durch Anstrengung erreichen, sondern durch Glauben. Das ist mir wirklich wichtig. Durch Glauben empfangen. Aber ich möchte dann nochmal zurückkommen zu diesen Versen in Matthäus 5, weil sie so wunderbar auch die Eigenschaften dieser Gerechtigkeit des Herrn zeigen. Und der erste Punkt, er sagt hier, ja, du sollst nicht töten. Er bezieht sich hier immer auf den Maßstab der Gerechtigkeit, den Gott im Alten Bund gegeben hat. Und diesen Maßstab der Gerechtigkeit im Alten Bund hat er bewusst auch auf ein Niveau gebracht, dass es einigermaßen haltbar wäre für die Menschen. Weil er wusste natürlich, sie haben noch nicht den Geist. Sie haben noch nicht diesen Weg. Er hat ihnen das deshalb auf ein niedrigeres Niveau gesetzt. Aber der Herr zeigt hier wirklich das volle Niveau. Das volle Niveau von Gottes Gerechtigkeit. Und da sagt er, es geht nicht nur nicht zu töten, sondern wenn du mit deinem Bruder zürnst, wenn du was Böses über ihn denkst, schon in deinen Gedanken kommt irgendwas, bist du schon unter dem Gericht. Bist du schon nicht gemäß seinem Reich. Das hat schon keinen Platz. Schon in den Gedanken. Irgendein negativer Gedanke kommt hoch in dir gegen deinen Bruder. Herr Jesus, das müssen wir auch beachten. Ja, ich muss sagen, ich bin davon nicht frei. Es gibt immer mal wieder Situationen, da kommt so ein Gedanke. Irgendwas steigt in meinem Herzen hoch gegen jemand, gegen einen Bruder. Und ich merke, diesen Gedanken gilt es wirklich zu überwinden. Überwinde schon den Gedanken. Lass nicht den Gedanken in dir wachsen. Gib ihm keinen Raum. Er schadet nur. Wenn irgendwas gegen deinen Bruder hochkommt, dann bete für ihn. Ja, dann wandle es um in ein Gebet. Bring es, lass es nicht zu einem Ärger und dann ärgert man sich noch mehr, sondern wandle es um in ein Gebet. Herr, gib diesem Bruder Gnade. Stärke ihn. Das rettet dich, weil es wendet dich zu deinem Geist. Es bringt dich in den richtigen Bereich hinein. Ja, so wie wir es heute Morgen gehört haben. Es geht darum, in welchem Bereich bin ich. Wenn dieser Gedanke kommt und ich ihn zulasse, dann komme ich in den falschen Bereich. Da gibt's kein Leben und kein Aufbau. Da ist am Ende nur das Verderben. Ja. Und aus dem Gedanken hier sagt er hier, du zürnst und dann später kommen Beschimpfungen, dann sagst du plötzlich mal Dummkopf oder was, ja. Plötzlich rutscht's raus, weil was im Herzen ist, sagt der Herr, das kommt raus und beschmutzt dich. Und am Ende, wenn du weiterschaust, dann wird man sogar zu Gegnern. Ja, es wird nicht besser, wenn wir in der Schiene bleiben. Wir müssen diesen Bereich verlassen. Ja, wir können aussteigen. Und das ist immer durch die Wendung zum Herrn. Und ein Gebet ist immer ein guter Weg. Deshalb, habe ich mir auch angewöhnt und ja, es ist wirklich eine Errettung. Wenn sowas aufkommt, Herr Jesus, dann bete ich lieber für die Person. Amen. Und noch ein Punkt finde ich in diesem Abschnitt sehr gut. Vers 23, sehr praktisch. Er sagt, und darum, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh erst und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und bring deine Gabe da. Und das finde ich sehr schön. Die sagt sogar nicht nur, wenn ich was gegen den Bruder habe, sondern wenn du merkst, ein Bruder oder eine Schwester kann auch sein, hat was gegen dich, hat an was Anstoß genommen. Also ich muss sagen, in meiner eigenen Gerechtigkeit denke ich dann oft, also wenn der ein Problem hat, dann soll er halt zu mir kommen. Ja? Dann soll er es halt sagen, ich habe ja kein Problem. Für mich ist alles okay. Aber im Geist merke ich, es ist kein Friede da. Also ich kenne es halt auch in der Beziehung, im Eheleben. Ich muss sagen, wenn ich merke, meine Frau stört sich an mir und irgendwas ist da in der Luft und das merkt man, dann kann ich auch nicht einfach so tun, als wäre nichts und dann bete ich halt und mache. Es stört. Es stört den Geist. Ja. Und das ist auch ganz gut, weil der Geist will, dass diese Dinge bereinigt werden. Er will ja aufbauen. Und nur was zu machen, damit wir es halt gemacht haben, so ein Dienst baut nicht auf. Den braucht der Herr gar nicht. Wenn wir zulassen, dass wir gegeneinander sind und das über lange Zeit hinweg, aber wir sitzen weiter schön in der Versammlung und beten und machen unseren Dienst für den Herrn als Priester, sage ich mal, da passiert kein Aufbau. Das kann man wirklich sogar lassen. Wir müssen einen Weg suchen. Und dabei haben wir sogar Verantwortung. Wenn du siehst, da ist was in der Luft, dann der Herr sagt, geh du. Mach den ersten Schritt. Und das ist sehr gut, weil das ist oft das Schwierigste. Wer macht jetzt den ersten Schritt? Ja, dann da hindert uns unser Selbst, unser Ego unheimlich. Der hat doch das und das und das. Und jetzt soll ich auch noch hingehen. Ja, und den Frieden suchen. Das widerstrebt unserem alten Menschen völlig. Aber das macht nichts. Der muss eh ans Kreuz. Der ist eh beendet. Ja, ihm widerstrebt es. Ist gut, sagt Herr Jesus, das gebe ich auch in den Tod. Und dann sind wir frei, auch den ersten Schritt zu machen. Und es schafft Frieden. Diese Gerechtigkeit des Herrn schafft Frieden. Es ist wirklich so. Es schafft Frieden in unserer Familie. Es schafft Frieden in der Gemeinde. Ja, es ist, was der Herr braucht für sein Reich. O Herr, ich möchte diese Natur wirklich gewinnen. Und noch eines möchte ich erwähnen. Ja, ab Vers 38 spricht der Herr von der Feindesliebe. Ja, das ist auch beeindruckend, wenn sogar Gegnerschaft da ist. Er sagt hier, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, tatsächlich, das ist etwas, was ich auch meinem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden entspricht. Ja, okay, wie du mir, so ich dir. Aber so ist nicht der Herr. Es ist nicht seine Gerechtigkeit. Ja, und wenn wir vielmehr von ihm lernen, werden wir merken, da werden Probleme anders angegangen. Nicht indem ich es einfach zurückgebe, sondern ich kann das auch mal ertragen. Ich kann das, ja, wenn jemand mich auch mal beschimpft und mir alles Mögliche an den Kopf wirft, ich muss es nicht zurückmachen. Ich muss nicht gleich auch auspacken und sagen, du, ich habe dir auch hier das und das und das vorzuwerfen. Nein, der Herr kann das ertragen. Seine Natur in uns muss es nicht zurückgeben. Lob den Herrn. Wir sind frei gemacht. Das ist so wunderbar. Und sogar nicht nur, dass wir es tragen, sondern er gibt uns auch die Liebe. Ja, die Liebe für unseren Nächsten. Und sogar, sagt er ja, die Liebe für unsere Feinde. Vers 44, ja. Selbst wenn jemand negativ ist uns gegenüber, können wir ihn immer noch lieben. Das ist die Natur unseres himmlischen Vaters. Und diese Liebe ist wirklich dem Herrn sehr wichtig. Es ist ein Gebot. Ja. In Johannes 15 Ja, da sagt er in Vers 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Ja, die Liebe ist ein Gebot, denn sie entspricht der Gerechtigkeit des Herrn. In seinem Reich ist es ein Gebot, einander zu lieben, so wie er uns geliebt hat. Und er hat uns sogar geliebt, als wir noch Feinde waren. Ja, seine Liebe ist wirklich wunderbar. Sie ist so bedingungslos. Sie ist allezeit erfahrbar. Ja, und doch möchte ich auch sagen, müssen wir auch seine Liebe kennen, auch seine Natur der Liebe. Die ist, wenn wir das jetzt versuchen mit unserem natürlichen Verständnis, da kommen wir auch an Schwierigkeiten. Ja? Wenn der Herr liebt, er sagt, wenn er liebt, er züchtigt auch. Seine Liebe weist auch zurecht. Ja, also wir müssen auch sein Wesen der Liebe kennen. Und ja, da möchte ich eigentlich gleich auch dazu eingehen. Das, was ich hier erwähnt habe, das sehen wir eben auch in Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Ja, das ist eigentlich, was ich jetzt gerade erwähnt habe, ist Offenbarung 3, Vers 19. Das sagt der Herr, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Ja, und das ist wirklich die Haltung des Herrn. Ja, wenn wir hier auch sehen, wie er umgeht mit den Gemeinden in Kapitel 2 und 3, sehen wir eben auch dieses Wesen. Er richtet, er bringt zurecht. Ja, und sein Richten ist nicht dazu da, zu verdammen, zu verurteilen. Sein Richten hat immer das Ziel, wiederherzustellen. Ja, sein Richten soll immer zu einer Umkehr führen. Das Wort Buße heißt umkehren. Ja, vor allem im Blick auf seine Gemeinde. Vor allem im Blick auf die Seinen. Ja, sogar persönlich. Jeder Einzelne. Auch ich sehe es sogar im Umgang vor allem mit Geschwistern. Auch wenn jemand vom Weg abgekommen ist oder nicht klar ist über den Vorsatz Gottes, irgendwelche Dinge schief laufen, das ist etwas, was der Herr schon behandeln möchte. Er behandelt es, aber er behandelt es in Liebe. In all seinem Handeln ist immer auch dieser Aspekt der Liebe drin. Ja. Und das tut so gut. Ich muss sagen, ich bin da auch wirklich beeindruckt von dieser Stelle im Korintherbrief. Das ist ein Beispiel, wo in 1. Korintherbrief Kapitel 5 spricht der Paulus etwas an von jemandem, der eine schlimme Unzucht begangen hat in der Gemeinde. Er hat die Frau seines Vaters genommen, ja. Das ist wirklich schrecklich, ja, dass er da gar kein Empfinden hat. Und sogar in der Gemeinde wurde es gar nicht richtig behandelt. Vielleicht war das ihr Verständnis von Liebe oder so, ja. Aber eigentlich ist es eher Bequemlichkeit, ja. Dass man solche Dinge, das ist auch nicht schwierig, wie behandelt man, nicht leicht, wie behandelt man das jetzt? Wie geht man damit um? Sie haben irgendwie ein bisschen weggeschaut. Als Paulus davon gehört hat, er hat es gleich gerichtet, ja. Dem Betreffenden, dem Satan übergeben. Weil hier der Satan auch die Gemeinde zerstören will, Schaden bringt in den Leib. Er sagt dann, wisst ihr nicht, dass hier ein Sauerteig kommt und ein bisschen Sauerteig am Ende alles kaputt macht? Ja, es musste behandelt werden, um die Gemeinde zu bewahren. Aber was mich beeindruckt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, kann man lesen, dass dieser eine, der dort so gestraft wurde, dass er Buße getan hat. Er hat sich gewendet. Und Paulus ermutigt die Geschwister, ihn wieder anzunehmen. Er sagt hier in Vers 6, es genügt aber, dass ein solcher, also 2. Korinther 2, Vers 6, es genügt aber, dass ein solcher von den meisten derart gestraft ist, sodass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermutigen solltet, damit er nicht in allzu große Traurigkeit versinkt. Darum bitte ich euch, dass ihr eure Liebe zu ihm bestätigt. Ja. Ich bitte euch, dass ihr eure Liebe zu ihm bestätigt. Ja, das ist wunderbar. Hier hat wirklich auch Paulus was von dem Wesen Christi, auch der Herrschaft Christi ergriffen. Dinge, die die Gemeinde zerstören, müssen behandelt werden. Das Gericht des Herrn ist notwendig. Aber es bedeutet nicht, dass die Liebe des Herrn verschwunden ist. Ja, er hat immer noch diesen Wunsch, dass der Mensch zu einer Wendung kommt, zu einer Buße. Und dann brauchen wir auch den Herrn, so eine Person wieder anzunehmen. Wisst ihr, sehr oft in uns Menschen, wir sehen dann die Sünde und identifizieren das so mit der Person und am Ende können wir die Person gar nicht mehr richtig annehmen. Aber davon macht er uns auch frei. Ja. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und so sagt er in 2. Korinther 5, wo ist es? 2. Korinther 7, Entschuldigung. Ich lese mal ab 9. Jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr betrübt worden seid zur Buße. Denn ihr seid ja gottgemäß betrübt worden, damit ihr von uns in keinem Stück Schaden leidet. Denn wenn man gottgemäß betrübt wird, wirkt das eine Buße zur Errettung. Die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod. Ja. Eine Errettung, die nicht gereut. Entschuldigung, ja. Herr Jesus. Das finde ich einfach wunderbar. Ja, dieses Wesen des Herrn, das möchte ich wirklich noch mehr lernen. Ja. Und das ist so kostbar. Der Herr gibt einfach nicht auf. Er gibt niemanden auf, weil im Prinzip sind wir ja alles hoffnungslose Fälle. Aber er hat in jedem von uns sein Leben gegeben und deshalb gibt es immer Hoffnung. Und er möchte einfach jeden darin zurückwenden, nimm wieder diesen Weg. Nimm mich als deinen Weg. Und da hat jeder einen Weg. Selbst wenn wir so gefallen sind, ja, da lebst du im falschen Bereich. Wichtig ist, dass du den Bereich wechselst. Dass du hinkommst zu der Quelle des Lebens. Zu dem, der seine Gerechtigkeit dir gibt. Und diesen Weg haben wir alle. Lob den Herrn. Und dahin müssen wir uns immer wieder wenden. Und auch ein Gericht, das der Herr übt und das manchmal auch durch Geschwister, auch wir müssen es eins machen mit dem Gericht des Herrn. Wenn ein Gericht geübt wird, es geht immer darum, eine Person wieder zum Leben zu wenden, zur Quelle zu wenden. Oh Herr Jesus, möge der Herr uns da wirklich viel Gnade geben. Und eben auch dieser Vers, sehr stark finde ich hier, was wir auch gelesen haben, Matthäus 12, das geknickte Rohr zerbricht er nicht. Dem glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er macht nicht einfach nur hier Finger feucht und pst, dass es nicht mehr so raucht, weil das stinkt ja, ja, das ist unangenehm, so ein klimmender Docht, ach lieber weg damit, das stört manchmal. Nein, er entfacht wieder, er löscht nicht aus, er erträgt manches und sucht den Weg zur Errettung. Es ermutigt mich wirklich. Nicht, mach kein Kreuz an Geschwister, ja. Sag nicht einfach, das hat keinen Wert. Manchmal ist vielleicht gerade nicht die Zeit, etwas zu machen. Wir können vielleicht gerade nur vielleicht beten. Manchmal ist es sogar gerade gar nicht dran. Wir können nicht immer für alle und alles beten. Aber wir können immer offen sein, wenn der Herr hier etwas wirken will. Und ich muss sagen, das ist auch mir ein Anliegen, ja, nicht nur für die Geschwister, die auch hier mit uns sich versammeln, die vielleicht den Weg sehen des Aufbaus der Gemeinde. Ich bin sehr froh, dass der Herr das uns gezeigt hat. Aber alle unsere anderen Geschwister haben das auch verdient. Auch sie verdienen unsere Liebe. Auch sie verdienen unsere Annahme. Und eigentlich, auch so hat der Herr einen Weg, ihr Herz zu erreichen. Und zu gewinnen für den Vorsatz Gottes. Auch darin möchte ich wirklich mein Herz weitermachen. Und nicht irgendjemand abschreiben, weil er vielleicht keine Offenbarung hat über die Gemeinde oder den Vorsatz des Herrn. Vielleicht ist er sogar dagegen. Ja. Aber das darf uns nicht hindern, ihn als Bruder zu lieben und anzunehmen. Das wird sogar überwinden können, was den Herrn, was noch hindert, einen Weg zu finden für den Aufbau. Ja, ich glaube, da möchte der Herr auch unsere Herzen weit machen, weil er auch eine Liebe hat zu seinem ganzen Volk. Ja, Amen. Herr Jesus, dann möchte ich noch kurz auf diese Verse in Jesaja 11 eingehen. Die auch eben den Herrn zeigen. Ja, sie weissagen von Christus, diesem Spross aus dem Stumpf Isais. Und von ihm heißt es, auf ihm ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Wunderbar, hier, es sind sieben Geister hier erwähnt. Ja, hier, ja, es sind die sieben Geister, werden hier aufgezählt, wovon man in Offenbarung lesen kann. Sogar dieses ganze Kapitel, ja, vor wollte jemand schon weiterlesen, wenn man es liest, es spricht von diesem zukünftigen Friedensreich, was dann in Offenbarung nochmal erwähnt wird, ja, wo das Lamm, der Wolf wird mit dem Lamm weiden, ja, das ist diese Zeit, das tausendjährige Reich, wo der Herr zu seiner Herrschaft kommt. Und deshalb hat mir diese Stelle so gefallen. Hier wird der Herr auch schon als dieser angekündigt, mit dem siebenfachen Geist ausgestattet, der dort seine Herrschaft ausübt. Und welches Wesen hat er? Er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Das gefällt mir wirklich, dieser Ausdruck. Er wird Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Nicht nur, er fürchtet den Herrn, er hat Furcht des Herrn. Manchmal sagen wir, ja, es ist gut, den Herrn zu fürchten, aber es ist noch besser, Wohlgefallen zu haben an der Furcht des Herrn. Ja, es ist nicht nur, okay, ich fürchte den Herrn, dann mache ich das, was er will, sondern er genießt es, unter der Herrschaft des Vaters zu leben. Er hat Wohlgefallen daran. Er sieht, es ist gut. Es ist gut, unter Gottes Regierung zu sein. Das ist sein Wesen. Und diesen Geschmack gibt er auch uns. Ja, nicht nur, dass wir halt, ja, okay, dann aus Furcht, dann mache ich es halt, weil es der Herr halt so will, sondern dass wir erkennen, es ist das Beste, es ist so gut, unter Gottes Herrschaft zu sein. wenn ich unter seiner Herrschaft bin, dann habe ich auch die Gnade, ja. Von seinem Thron fließt auch der Strom, ist auch die Versorgung. Unter seiner Herrschaft wächst alles und gedeiht. Ja, das ist, diesen Geschmack brauchen wir wirklich. Also ich habe ganz praktisch es wirklich schätzen gelernt, wenn ich mich demütige unter die Herrschaft des Herrn und Amen sage, es ist immer die beste Wahl. Das ist, kann ich wirklich mich freuen daran. Amen. Der Herr hat gesprochen, dann ist es gut. Das ist gut. Amen. Da habe ich Wohlgefallen daran. Und dann, er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Auch das finde ich sehr praktisch, ja. Weil wir Menschen, wir richten einfach danach, ja, was wir, welche Informationen wir bekommen, was wir sehen, so beurteilen wir die Situation, so beurteilen wir die anderen, was wir von hören, was wir sehen. Aber der Herr beurteilt nicht so. Er schaut das Herz an. Er schaut tiefer. Und ich muss sagen, es gab öfter schon Situationen, da passiert was dann, man bildet seine Meinung. Sehr schnell hat man seine Meinung gebildet, ordnet das ein und sagt, ja, so ist es und so stehe ich dazu. Und dann kommt immer wieder der Herr und sagt, stopp, warte mal, urteile nicht so schnell. Das ist gut. Ja. Nachhinein war ich immer froh, wenn der Herr mich gestoppt hat in meinem Urteil, weil er besser sieht, ja. Und der Herr urteilt nicht einfach nur nach dem äußeren Eindruck, sondern er urteilt in Geradheit und in Gerechtigkeit. Lob den Herrn. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch der Lippen die Gottlosen töten. Ja, den Geringen und den Elenden, den er weiß zurecht, aber er bringt zurecht, ja. Das ist, wir sind die Geringen und Elenden. Und der Gottlose und Gewalttätige, das ist der Feind. Ja, Satan wird, der Herr kann unterscheiden. Und sein Gericht, wo er wirklich hier auch zu Ende bringt und tötet und beendet, das geht immer gegen das, was aus der Natur Satans kommt. Die muss beendet werden, die muss getötet werden. Und wie tut er das? Mit dem Stab seines Mundes. Das finde ich noch sehr beeindruckend. Das kommt auch in Offenbarung. Oft wird da von dem Schwert seines Mundes gesprochen. Das ist immer in Verbindung mit seinem Mund. Was ist das? Ist das so ein, was ist das Schwert seines Mundes? Wie stellt ihr euch das vor? Welches Schwert ist das? Kennt ihr ein Schwert in der Schrift? Sein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Sein Wort schlägt den Feind, ja. Der Stab seines Mundes, das Schwert seines Mundes, das ist sein Wort. In Matthäus 4, als der Herr versucht wird vom Teufel, wie hat er ihn überwunden? Wie hat er ihn geschlagen? Mit welcher Waffe hat er gekämpft? Was hat er gemacht? Er hat einfach gesagt, es steht geschrieben. Er hat das Wort Gottes benutzt. Gar nicht mal seine eigenen Worte. Er hat das Wort Gottes, immer hat er gesagt, es steht geschrieben. Und so hat er den Feind geschlagen. Und deshalb ist es gut, wenn das Wort Gottes in uns wohnt. Jetzt noch ein Vers, dann komme ich schon zum Ende. Auch an die Jüngeren. Ich bitte mal alle jüngeren Geschwister hier unter 20, dürfen das gerne mal lesen. In 1. Johannes 2, Vers 14. Yeah. Amen. Amen. Ja, euch jungen Männern, das finde ich so schön. Ich sage auch euch jungen Schwestern, Amen. Fühlt euch auch angesprochen. Auch ihr seid stark, wenn das Wort Gottes in euch wohnt. Lasst es reichlich in euch wohnen. Wenn wir hier von dem Reich sprechen und mit dem Herrn zu herrschen, wenn wir mit dem Herrn herrschen wollen über den Feind, dann brauchen wir das Wort. Das Wort wird ihn schlagen. Das Wort wird uns helfen, zu überwinden. Dann können wir auch unterscheiden, was wir in diesen letzten Versammlungen auch gehört haben, von so vielen Lehren. Wisst ihr, heute wird so viel verkündet, aber wenig das Wort Gottes. Und wenn das Wort genommen wird, teilweise wird es auch verdreht, in irgendwelche Zusammenhänge gestellt. Und ja, das hat der Teufel auch gemacht. Er hat auch mit dem Wort argumentiert. Ja, irgendwie, es wird alles Mögliche gemacht. Aber wenn das Wort in uns wohnt, dann können wir unterscheiden. Dann kennen wir die Wahrheit. Und wir müssen sie heute noch mehr kennen als je zuvor. Wir wurden gewarnt und sensibilisiert vor so vielem, was an Wort im Internet kursiert. Das ist voll mit Worten und Informationen. Ja, aber diese Warnung hilft uns nur, wenn wir dieses Wort kennen. Wenn wir mit der Wahrheit gefüllt sind. Wenn das Wort in uns wohnt. Das ist unser wahrer Schutz. Ja, wir brauchen auch durchaus gewisse Informationen. Wir können ja das Internet jetzt nicht, wir müssen es jetzt nicht abschalten und gar nichts mehr hören. Aber wir müssen unterscheiden können. Wir brauchen ein klares Empfinden. Und das geht nur, wenn das Wort in uns wohnt. Ich kann euch sagen, wenn das Wort nicht in euch wohnt, und das spricht hier die jungen Menschen an, als junger Mensch, lass das Wort in dir wohnen. Wenn es in dir wohnt, dann bist du gut gerüstet. Dann gibt es ein Schwert, sogar das Schwert, du kannst es auch benutzen, aus deinem Munde. Und der Feind wird geschlagen. Ja, willst du das erfahren? Dass du den Feind schlagen kannst, wenn irgendjemand erzählt irgendeine Story, ja, über, was weiß ich, irgendwelche Verschwörungstheorien, kannst rumargumentieren, aber das Wort muss in dir wohnen, dann bist du klar. Vielleicht kannst du ihn nicht überzeugen, wir können nicht alle überzeugen, aber du bist klar. Und du wirst nicht einfach mitgezogen in irgendeinem Strom. Und dieser Strom ist da und er wird immer massiver, Geschwister. Also es ist hier ernst. Das Wort ist eigentlich eure Lebensversicherung. Es ist unsere Lebensversicherung. Wir können sonst in dieser Zeit nicht bestehen. Ja. Und es ist nicht nur das Wort, es ist auch der Geist. Ja. In Jesaja 4 sagt er nochmal, mit dem Stab seines Bundes und mit dem Hauch seiner Lippen, oder wir haben Luther, dem Odem. Man kann auch sagen, dem Geist. Es ist das Wort Geist. Mit dem Geist seiner Lippen. Das Wort ist immer mit dem Geist verbunden. Lern das Wort im Geist zu berühren, zu genießen. Genieße das Wort einfach. Das muss jeder kennen. Das Wort zu genießen, zu essen. Dann überwinden wir. Und das vielleicht jetzt noch ganz kurz. Weil der Mensch wurde von Anfang an zur Herrschaft bestimmt. Schon nach der Erschaffung hat er gesagt, du sollst herrschen. Und du sollst auch über die kriechenden Tiere herrschen. Du sollst auch über die Schlange herrschen. Und was hat Gott dem Menschen gegeben als Ausrüstung, um zu herrschen? Welche Waffen hat er gekriegt? Ja? Was hat Gott dem Menschen gesagt, das gebe ich dir, damit du herrschen kannst? Den Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens ist heute in diesem Wort. Ja. Iss den Herrn, genieße ihn, genieße diesen Baum des Lebens und du wirst herrschen. Du wirst herrschen über den Feind. Das rüstet uns aus. Ja, Amen. Ich wünsche das uns allen, damit wir wirklich den Feind in dieser Zeit überwinden und in verschiedensten Dingen einfach schlagen können. Lobe den Herrn.